Grüne Wände ohne Ende.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Thema BNE und Urbanisierung. Ich bin heute hier mit der Luise,
Hallo.
mit der Vanessa
Moin.
und ich bin Oliver. Wir sind die drei SOWI-Studenten und wir wollen euch heute was über BNE mit dem Zusammenhang darüber zu erzählen, wie wir leben, wie wir Städte gestalten, genau wie wir Urbanisierung gestalten können im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit. Dazu würden wir anfangen, erst ein bisschen über Urbanisierung zu reden, dann mehr auf das BNE einzugehen und danach ein paar Projekte vorzustellen, was Städte tun können, um nachhaltiger zu werden, um ihren Fußabdruck zu verbessern. Genau. Ich würde dann auch gleich sagen, dass wir gleich beginnen mit Urbanisierung. Urbanisierung, das verstehen wir als Verstädterung. Also wenn sehr viele Leute in die Städte ziehen, verändert das eben die Art, wie wir leben, weil wir auf einmal Ballungsgebiete haben. Sehr viele Menschen sind auf sehr kleinen Raum zusammen, wohingegen die Länder oder das Land immer ein bisschen leerer wird. Und dadurch, dass wir sehr viele Menschen haben, die wir konzentrieren, haben wir sowas wie bessere Angebote in der Stadt, die dann auf dem Land schlechter sind. Und das führt natürlich dazu, dass mehr Leute das Land fliehen und in die Städte gehen und diese Städte immer schneller wachsen. Und das bringt natürlich auch Probleme mit sich. Zum Beispiel, wie muss der Wohnraum gestaltet werden? Wie schaffen wir es mit Anbindung, mit öffentlichem Nahverkehr, Parkplätze? Genau, und das sind sehr viele Probleme, die dadurch entstehen, oder das sind Aufgaben, die entstehen, wenn wir Urbanisierung haben, wenn wir also sehen, dass Menschen in Städte ziehen. Was hat das Ganze jetzt mit dem BNE zu tun? BNE nochmal, das war Bildung für nachhaltige Entwicklung, also das heißt, wie Menschen eben auch Nachhaltigkeit in ihren Alltag umsetzen können. Das umfasst Ökologie, Ökonomie und Soziales. Und ich glaube, gerade das sind Aspekte, die wir auch im Stadtbau oder im täglichen Leben in Städten auch wahrnehmen können. Deswegen bietet es sich ja auch natürlich darauf an, das BNE darauf anzulegen, auf den Bereich der Urbanisierung. Da ist natürlich so die Frage, wie schaffen wir es, Ressourcen zu sparen, aber eben auch schnell genug den Wohnort ranzubekommen für Menschen, die in die Städte wollen. Wie schaffen wir es irgendwie, Menschen dazu zu bringen, diesen Lebensraum, den wir haben, auch gut zu gestalten? Und wie können wir auch die Stadtplanung dazu bringen, Lebensraum zu gestalten, dass er nachhaltig ist, dass er eben den Menschen auch Angebote anbietet, die sie annehmen können, um eben zu schaffen, dass wir einen besseren, nachhaltigen Umgang haben mit unserem Lebensraum, mit dem Wohnraum, aber auch mit unserem täglichen Leben. Genau, denn was gibt es für Gründe für Urbanisierung? Es ist natürlich ganz klar, in der Stadt gibt es sehr, sehr viel mehr Jobs. Wenn auf der Land auf einmal die ganzen Leute wegziehen, gibt es vor allem mal weniger Leute, die einkaufen wollen. Die gehen alle in Städten einkaufen. Das heißt, die Märkte und alles kommen in die Städte, bieten da ihre Produkte an. Wir brauchen dort Dienstleistungen, wir brauchen Transit, Lieferungen, wir brauchen Nahverkehr, Anbindungen, Bahn. Das sind eben also alles sehr viele Gründe, die dazu führen, dass Menschen auf dem Land in die Stadt ziehen oder eben in den Städten bleiben und nicht zurück aufs Land ziehen. Dann gibt es Bildungsangebote und so weiter. Also wir können sehen, Städte an sich haben sehr, sehr viele Pull-Faktoren, die Menschen zu sich ziehen können. Probleme, die dadurch entstehen, sind zum Beispiel einerseits, dass wir eine Versiegelung des Bodens haben. Das heißt, wenn wir einmal Starkregen haben, dann schwimmt auf uns auf einmal die Autos weg. Wir sehen auf einmal, dass wir sehr viel Verkehr in Städten haben, dass wir dort Staus haben, dass wir im Sommer die Hitze haben, dass wir keine Bäume mehr haben, die uns Schatten spenden. Genau. Und da sehen wir eben auch Herausforderungen, die wir haben, dadurch, dass wir in diesen Städten ein anderes Lebensgefühl haben oder gerade diese Ballungsgebiete haben, die sich da anbieten. Genau. Und was man da machen könnte, darüber wollen wir jetzt reden. Was wir zum Beispiel schon mal am Alten Markt oder beim Breiten Weg gesehen haben, sind grüne Wände. Und da würde euch Vanessa jetzt mehr darüber erzählen.
Genau. Ein Beispiel für die Nutzung und Aufwertung ist zum Beispiel die Begrünung von Fassaden. Die Nutzung von Gebäudenfassaden als vertikale Grünfläche bietet ein großes Potenzial und wirkt sich dabei auch positiv sowohl für das Stadtklima, aber auch für die städtische Umwelt aus. Fassadenbegrünung wirkt sich also insgesamt aufs Mikroklima positiv aus und führt gleichzeitig zu einer Verbesserung der Umwelt, Luft- und Lebensqualität. Im Kontext des Mikroklimas, so kann man sagen, besitzen halt grüne Dächer und Fassaden das Potenzial, dass sie die Überwärmung der städtischen Gebiete, auch bekannt als urbaner Hitzeinseleffekt, zu reduzieren. Von pflanzengeschützte Hauswände erwärmen sich im Sommer höchstens bis auf 30 Grad und geschützte Wände dagegen bis auf 60 Grad Celsius. Diese verminderten Umgebungstemperaturen führen in sommerlichen Hitzeperioden zu einem verbesserten thermischen Komfort und damit verbunden auch zu einer verringerten gesundheitlichen Hitzebelastung und verbessert natürlich auch die nächtliche Bedingung für einen erholsamen Schlaf. Zusätzlich zu dieser Verschattung kann die Umgebungstemperatur von begrünten Fassaden durch Verdunstungskühlung von Vegetation und Substration gesenkt werden. Im Winter kühlen sich kahle Außenwände bis auf minus 10 Grad ab. Laubgeschützte bleiben stattdessen 5 Grad wärmer. Begrünte Fassaden tragen außerdem zur Minderung von Luftschadstoffen mittels trockener Deposition zu einer Verbesserung der Luftqualität, ebenso wie zur Reduktion von CO2 bei. Damit sorgen begrünte Fassaden für viel mehr saubere Luft. Darüber hinaus können auch begrünte Fassaden einen positiven Einfluss auf die Lärmbelastung auf beispielsweise stark befahrene Straßen haben, denn gerade in beispielsweise Straßenschluchten dringt der Verkehrslärm häufig ins Innere. In Abhängigkeit von Blattdicke, Blattgröße und Blattstellung kann diese weiche Vegetationsschicht eine abpuffende Wirkung erzeugen. Die Fassadenbegrünung schützt zudem mit ihrem Blätterkleid außerdem die Materialien an der Wand. Zudem die Fassadenbegrünung wertvolle Ersatzlebensräume in sonst stark versiegelten Gebieten für verschiedene Tierarten dar und tragen zu einer Erhöhung der urbanen Biodiversität bei. Vögel kommen zurück in die Städte, da sie an den grünen Fassaden Nistplätze und Nahrung in Form von Insekten finden. Neben diesen ökologischen und ästhetischen Vorteilen entlasten grüne Fassaden auch langfristig den Geldbeutel durch ihre Eigenschaft der Wärmedämmung und Wärmespeicherung. Zuletzt profitieren Gebäudebesitzer bei guter Instandhaltung der Begrünung auch durch einen gesteigerten Wert ihrer Immobilie, resultieren aus einer optischen Aufwertung der Gebäude und einer gesteigerten Attraktivität des Wohnviertels. Die visuelle Aufwertung der Gebäude und des Arbeitsumfeldes durch Begrünungsmaßnahmen wird von vielen Menschen auch als sehr positiv für die allgemeine Lebensqualität empfunden, sodass sich der positive psychologische Effekt der Begrünung sogar stärker auf die Produktivität auswirkt als die physiologische Wirkung. Bei Begrünung von Fassaden wird grundsätzlich die Konstruktion der wandgebundenen Systeme genutzt. Wandgebundene Systeme haben den Vorteil, dass die Auswahl an Pflanzen diverser ist und somit der dämmende bzw. auch der kühlende Effekt durch Verdunstung erhöht wird. Neben der Möglichkeit, Fassaden außerhalb des Gebäudes zu begrünen, gibt es auch die Möglichkeit, Fassaden innerhalb eines Gebäudes zu begrünen. Eine Firma, die sich beispielsweise mit Begrünung von Fassaden innerhalb eines Gebäudes beschäftigt, ist beispielsweise die Firma Grünraumkonzepte Vertikale in Begrünung. Sie werben damit, dass ein zeitgemäßes Design im Innenraum zu entwickeln, das die Kraft der Pflanzen nutzt und betont dabei die positive, wohltuende Wirkung der Pflanzen für das Wohlbefinden und das Raumklima. Und gleichzeitig werben sie mit einer einzigartigen Ambiente. So viel zum Projekt der Grünwende an sich, würde ich sagen, ein super tolles Konzept, aber natürlich gibt es auch noch weitere positive Konzepte, um das Problem der Urbanisierung zu begehen. Und darüber würde euch jetzt Luise was erzählen.
Okay, wie fange ich am besten an? Wir haben natürlich die Vorstellung von den grünen Wänden, von der wunderschönen Fassade, die mit, was weiß ich, mit Efeu bedeckt ist. Das ist doch das Erste, was wir bei dem Wort grüne Wände vor allem denken. Aber die Innenstädte geben ja auch nicht nur die Möglichkeit der grünen Wände, sondern auch der Häuser. Dachflächen. Es sind zwar nicht besonders viel, eine hohe Prozentzahl von geraden Flächen, die man auch wirklich nutzen könnte, weil wir eine Menge Schrägdächer momentan in unserer Umgebung hier auch haben, aber umsetzbar wäre es dennoch, weil es einige gerade Flächen gibt. Und hier würde das Urban Gardening reingrätschen. Urban Gardening, ganz einfach erklärt, was ist das? Es ist quasi der städtische Gartenbau. Urban Gardening befasst sich aber nicht nur mit Dächern an sich, sondern auch alles, was man auf dem Balkon anbaut, alles, was man vielleicht in kleinen Töpfen auch vor den Häusern oder Wohnungen anbaut, fällt dort mit rein. Von Pflanzen, also einfachen Blumen, bis hin zur Gurke und Tomate ist eigentlich alles dabei beim Urban Gardening. Urban Gardening könnte dafür, also so, wenn man es runterbricht auf Gemeinschaftsgärten, könnte quasi einige Probleme innerhalb der Städte bekämpfen. Einerseits würde es die grünen Wände unterstützen, es würde den CO2-Fußabdruck eines Gebietes weiter runtersenken, bis vielleicht sogar eine positive Bilanz eines Gebäudes entsteht, bis hin zu Problemen vor Ort mit Lebensmittelproduktion und mit quasi allgemein der erhöhten Hitze durch die starke Asphaltierung und Betonierung eines Gebietes. Wir wollen uns ja vor allem den Bereich angucken, wo Plattenbauten sind, wo viel betoniert wurde, wo vor allem Personen sind, die finanziell vielleicht nicht so stark aufgestellt sind und die es vielleicht auch schwieriger haben. Allgemein ist ja durchaus bekannt, dass solche Gebiete vor allem am meisten belastet sind durch auch die Klimaerwärmung, durch die fehlende Vegetation, durch halt diese absolute Betonierung des kompletten Bereiches und Gebietes. Da aber leider unser Platz sehr begrenzt ist mit dem Urban Gardening, was man im Kopf hat, diese wunderschönen Dächer mit dem Grün links und rechts, siehe zum Beispiel 100 Wasserhaus, funktioniert ja nicht wirklich bei jedem Gebäude, wie ich ja bereits angekratzt habe. Das Problem ist nun mal die Fläche. Die Fläche ist sehr begrenzt und nicht jede Bausubstanz würde das Urban Gardening wirklich mitmachen. Die meisten Gebäude sind ja aus Stahlbeton und das ist ein bisschen schwierig, mit Pflanzen in Kombination zu bringen. Weswegen wir dort auch auf das Vertical Farming und Hydroponic Farming vielleicht zurückgreifen könnten. Wie die grünen Wände sind quasi beim Vertical Farming die Pflanzen übereinander und beim Hydroponic Farming die Pflanzen nicht in Erde, sondern in Wasser. Man muss sich das vorstellen, man hat beim Hydroponic Farming quasi Rohre, wie Abwasserrohre, in denen die Pflanzen drin sind. Durch die Abwasserrohre fließt halt in einem ständigen Kreislauf Wasser, welche mit Nährstoffen angereichert sind. So benötigen die Pflanzen unter anderem bis zu 90% weniger Wasser, weniger Dünger. Das Dünger belastet weniger die Umwelt, weniger das Grundwasser, die Erde wird weniger erosiert. Es hat allgemein sehr starke ökologische Vorteile, die das Ganze mit sich bringt. Problem hinter dem Vertical Farming und Urban Gardening, es ist halt teuer. Die Instandhaltung ist teuer und die Frage natürlich nach dem Besitz ist schwierig. Es kann mit großen Ausrufezeichen zwar gegenüber Lieferengpässen im globalen Markt, also Unstimmigkeiten weltweit, entgegenarbeiten, es kann eine gewisse Sicherheit geben, es kann Wasser an Orten halten, wo sie gebraucht werden, weil Pflanzen halten ja das Wasser vor Ort. Wir leben ja in einem Gebiet, was vor allem für seine Dürre hier bekannt ist. Könnte das Hydroponic Farming und allgemein das Urban Gardening entgegenwirken? Es kann allgemein den Bereich und die Menschen dort an sich gesünder leben lassen. Es kann gut angebaute Lebensmittel präsentieren. Es kann ein Umweltbewusstsein in den Menschen erwecken, welches, wie soll man das so gut erklären, quasi durch dieses "Ich arbeite selber mit sich kommt. Es ist natürlich dadurch auch deutlich nachweisbarer, wie die Bedingungen sind, wie etwas angebaut wurde. Wurden die Menschen gut behandelt, während die Lebensmittel angebaut wurden? Was für Mengen an Dünger und Pestizide wurden genutzt? Man könnte sagen, man kann das Ganze dort über diese Funktion runterfahren. Man kann dieses Vertical und Hydroponic Farming vielleicht sogar mit den grünen Wänden verbinden. dass die grünen Wände einen eigenen Wasserkreislauf bekommen. Nun kommt natürlich die grobe Frage, wer bezahlt das? Weil, wie ich bereits angedeutet hatte, es ist nicht sonderlich kostengünstig. Es bringt viele Vorteile mit sich. Und da muss man nun einmal leider bei erneuerbaren Sachen und neuen Technologien mutig sein. Man muss mutig sein und neue Schritte sich wagen, weil am Ende des Tages beruht sich das alles nur darauf, dass so mehr Nachfrage generiert wird in unserer Gesellschaft heutzutage, so mehr Leute es tun, so mehr gebaut wird davon, umso mehr fällt auch der Preis von solchen Dingen, weil die Technologie sich weiterentwickelt, weil die Herstellungsmechanismen schneller werden. Und jetzt stellt sich natürlich meine Frage, was meine beiden netten Kommilitonen, der gute Oliver und die nette Vanessa, selbst über dieses Thema mit dem Hydroponic Farming, Urban Gardening und Vertical Farming denken.
Genau, erstmal vielen Dank euch beiden, dass ihr uns die ganzen Projekte vorgestellt habt. Ich finde, ihr habt schon sehr richtig angesprochen, die Probleme, die auch genannt wurden, von wegen, wie sorgen wir halt auch dafür, dass wir in diese Städte, die wir jetzt quasi zu betonieren und so weit von der Natur entfernen, wieder dafür, dass die Natur in diese Städte zurückkommt. Und ich glaube, es wird kaum jemanden stören, wenn wir ein paar Wände haben, die ein bisschen grüner sind, dass wir auch wieder ein bisschen mehr Leben da haben. Da bin ich halt voll bei euch, dass wir sagen können, durch solche auch gerade kleinen Sachen schaffen wir es eben Stück für Stück, unsere Städte grüner zu gestalten.
Das hat ja auch wieder Vorteile für die Menschen, weil ne, so eine grüne Wand, die ist ja, also die macht ja, die macht dein Lebensgefühl einfach positiver, als wenn so eine graue Wand einfach nur da hast, voller Beton. Also du starrst ja lieber auf eine schöne grüne Wand mit viel schönen Blümchen, sage ich jetzt mal, als auf so eine graue, trostlose Betonwand.
Ich sehe das ganz genauso. Ich bin auch der Meinung, dass wenn man zum Beispiel bei den grünen Wänden die Blumen dorthin packt, dann kommen ja auch noch mehr Insekten. Und wie du bereits angedeutet hast, mehr Insekten, mehr Vögel, der ganze Kreislauf schließt sich wieder und es gibt eine höhere Artenvielfalt. Und eine höhere Artenvielfalt ist für eine gesunde Natur nun mal wichtig.
Ja, voll. Definitiv, definitiv.
Und ich sehe das auch mit den grünen Wänden, dass es auch machbar ist. Auch hier in Magdeburg vor allem, wenn man darüber nachdenkt, vor allem im Bereich der Plattenbauten, was da vor allem der einkommensschwachen Bevölkerung, die ja eher dort sich befindet, weil die Mieten nun mal bezahlbar ist, definitiv zugutekommt. Ich bin der Meinung, dass es halt nicht auf den Geldbeutel ankommen sollte, ob man im Grün wohnt mit Pflanzen und Natur drumherum und man sich das leisten kann quasi oder ob man das halt überall macht und dadurch halt für die Menschen zugänglicher macht, das Ganze.
Ich glaube, damit sprichst du auch einen richtigen Punkt an, gerade wenn wir auch noch darüber reden, BNE hat auch sehr viel mit Sozialen zu tun, auch mit Gleichheit. Ist es natürlich irgendwie unfair, wenn wir jetzt so dieses Einfamilienhaus haben, das den riesigen Garten hat und dann haben wir daneben irgendwie den Plattenbauten, die froh sein können, wenn sie an ihre Fenster vielleicht mal so einen Blumenkübel hängen können, wie wir es eben auch schaffen können, dass dieses Gefühl von Natur und auch die ganzen Vorteile, die Natur mit sich bringt, wir haben es, glaube ich, auch schon mal angerissen, psychische Gesundheit und auch ein Ausgleich, dass man das eben auch Menschen bringen kann, die an einkommensschwächeren Gebieten leben müssen.
Ich bin auch der Meinung beispielsweise, dass gute Lebensmittel zum Beispiel, die ja auch im Garten angebaut werden können, ne? Wenn du viel Platz hast, kannst du richtig gut Lebensmittel anbauen oder kannst dir einen kleinen Strebergarten leisten, aber das kann ja nicht jede Familie. Und ich finde, das sollte auch keine Frage vom Geldbeutel sein, ob man was anbauen kann oder nicht oder ob man einen Balkon haben kann oder nicht. Und durch dieses Urban Gardening und Hydroponic Farming kann man das ja alles eigentlich in die Stadt bringen, sodass jeder zum Beispiel sich mal seine Kartoffeln anbauen kann. Dann ist vielleicht auch dieser Respekt in dem Lebensmittel, in dem Essen gegenüber, was wir ja Massen wegschmeißen, wieder gegeben. Es ist halt, du hast selbst dran gearbeitet und dadurch ist dieser Wert von einem Lebensmittel, von einer Kartoffel oder keine Ahnung, von einem Kohlrabi oder vom Radieschen wieder viel höher. Man weiß es mehr wieder zu schätzen.
Und gerade da, in diesem gemeinschaftlichen Anbau ist es ja auch wieder so, dass egal, ob du nun ein bisschen ärmer bist oder sage ich jetzt mal, das Gemeinschaftsgefühl wird ja dadurch auch gestärkt.
Jeden Fall. Und ich denke gerade auch so, dass wir sagen können, so Bio-Lebensmittel sind natürlich im Supermarkt teurer, aber wenn man sie selbst irgendwie anbauen kann, wenn man selbst weiß, was habe ich jetzt da benutzt, was ist da alles reingeflossen, kann man auch sehr viel besser dafür sorgen, dass gerade auch einkommensschwächere Schichten gesunde Lebensmittel haben. Denn gerade das Essen ist ja auch wichtig, nicht nur für die psychische Gesundheit, sondern auch für die normale Gesundheit, dass man eben sagen kann, es sollte nicht auf den Geldbeutel ankommen, dass man was Richtiges, Vernünftiges zu essen hat.
Ja, und der nächste Punkt ist ja auch, dass du gleichzeitig auch eine gewisse Absicherung hast, wenn ein gewisser Prozentsatz vom Essen direkt vor Ort produziert wird. Es fehlen ja die Anfahrtskosten oder die Lieferkosten, da werden ja CO2 eingespeichert. Aber es ist ja nicht nur der Bereich, sondern auch, wie ich ja vorhin auch angerissen hatte, wenn international irgendetwas ist. Es kann ja immer mal Dürren auftauchen, vor allem jetzt, wo wir vor diesem Problem der Klimakrise und der ganzen Umweltkatastrophen stehen, dass halt nun mal so ist, dass irgendwo vielleicht Erträge ausfallen. Und so hast du es aber vor Ort und bist vielleicht unabhängiger vor halt diesem internationalen Problem, dass du genügend Lebensmittel immerhin anbaust, um für über eine gewisse Zeit etwas zu überbrücken zu können.
Genau, und Vanessa, du hattest das am Anfang auch schon angesprochen, gerade bei diesen grünen Wänden. Ich kann euch sagen, jetzt, wenn der Sommer wieder kommt, ich wohne oben in einem Dachgeschoss, das wird sehr warm. Und auch wenn man abends versucht, die Fenster aufzureißen, die Nächte werden einfach nur durchgeschwitzt. Wenn wir einfach sagen können, dadurch haben wir gleich Alternativen, wie wir es schaffen können, dass wir unseren Wohnraum überhaupt noch lebhaft halten können. Finde ich, dass das ein super Vorteil ist, denn die Alternativen, wir sehen es irgendwie in den USA, sind da einfach Klimaanlagen und Klimaanlagen verbrauchen einerseits Strom und andererseits sind sie ja auch schädlich, einfach dadurch, dass sie werden ja einfach nur rauspumpen und damit nur die ganze Umwelt heißer wird.
Na, das Ding ist ja auch, ich bin zum Beispiel so ein Kandidat, ich vertrage gar keine Klimaanlagen. Ich werde davon krank. Es gibt ja auch solche Menschen.
Genau,
Dann
das
wären die grünen Wänden so als Beispiel eine Alternative für Leute, die die Klimaanlagen zum Beispiel nicht vertragen oder unter anderem auch nicht vertragen.
nicht nur das, dass wir einfach sagen können, wir sehen ja nicht nur eine ökonomische Lösung, sondern auch gleich eine ökologische Lösung, dass wir sagen können, so hey, wir schaffen es einerseits mehr Grün hinzubringen, das ist super für Insekten, für Vögel, für die ganze Biodiversität und gleichzeitig auch vorteilhaft für uns, weil wir geringere Kosten haben, irgendwie mit Kühlen oder in anderen Bereichen im Winter, dass wir mit dem Heizen, also sehen wir hier gleich, ist das einfach wunderbar, wo man Hand in Hand gehen kann mit diesem Projekt und wir einfach alle davon profitieren würden.
Ja, definitiv, so sehe ich das auch. Und ich bin halt ebenfalls der Meinung, dass halt durch dieses Projekt oder durch diese Veränderung wir auch Bestehendes nutzen können, anstatt es abzureißen und neu zu bauen, weil es vielleicht nicht mehr in die Vorstellung reinpasst, könnte man stattdessen unsere vorhandenen Gebäude, die ja schon existieren, mit Hilfe von diesen grünen Wänden, mit Hilfe von erneuerbaren Projekten lebenswerter machen zum einen und zum zweiten auch modernisieren. Weil alleine der Bau produziert ja so viel CO2, das ist ja unglaublich. Und man könnte ja versuchen, mit Hilfe von diesen ganzen Projekten, auch dem Urban Gardening und Co., diesen CO2-Fußabdruck langsam abzubauen. Das heißt quasi, dass sich durch das ganze Ding wieder neutralisiert.
Genau, ich glaube, das sind ja auch die großen Herausforderungen, mit denen wir uns auch konfrontiert sehen, mit Klimawandel und alles. Wie schaffen wir es irgendwie, unseren Fußabdruck zu verringern? Luise, du hattest das vorhin schon angesprochen. Wenn wir hier irgendwie Urban Gardening machen, wenn wir irgendwie Gemeinschaftsgärten haben, wir kommen jetzt nicht nur als Gemeinschaft wieder zusammen, sprechen wir miteinander, sondern wir haben auch gleich lokales, gesundes Gemüse, das nicht erstmal durch die Welt geschifft werden muss, sondern das haben wir gleich bei uns im Garten, nur einen Fußweg weit weg. Also da sehen wir auch kleine Maßnahmen, die uns helfen können, vielleicht ein bisschen CO2 einsparen zu können.
Und es profitieren ja auch alle davon. Also wenn alle gemeinsam an diesem Garten arbeiten, jeder hat ja was davon und nicht nur der eine, sondern ja, alle profitieren. Und das ist ja auch das Gute dran, dass alle was von diesem Vorteil haben.
Ja, es kommt nicht mehr darauf an, wie viel Geld du hast, sondern es kommt eigentlich nur noch darauf an, wie viel Arbeit du selber mit reinsteckst.
Genau. Ich glaube, wir haben gerade auch in der Corona-Zeit gesehen, wie schlimm es für uns eigentlich auch ist, wenn wir irgendwie isoliert sind, wenn wir nicht mehr mit Menschen reden können, wenn uns gesagt wird, hey, bleibt in eurer Wohnung, haltet wenn möglich Abstand. Und man sieht einfach nur noch den ganzen Tag seine Wände an und es fällt einem das Dach auf den Kopf. Und man denkt sich einfach nur noch, hey, ich brauche irgendwie diesen Ausgleich. Und dann ist es natürlich schön, wenn man einen Park oder irgendwas in der Nähe hat, wo man dann auch mal ein bisschen rausgehen kann, ein paar Tiere hören kann. Und das ist natürlich auch gut, wenn man dafür, wenn man mitten in der Stadt ist und dass sich das nicht anbietet, grüne Wände hat, Gärten hat oder einfach mal ein bisschen Begrünung, wo man auch mal die Gedanken schweifen lassen kann.
Ja, quasi das Leben mit der Natur statt dagegen irgendwie im Einklang.
Ja. Wunderbar, genau.
Supi. Ich frage mich halt auch zwischendurch immer wieder, klar, die ganzen Projekte und Co., das ist ganz cool und diese Träumereien, die wir folgen, aber es ist halt sehr, sehr teuer, ne? Und es ist halt schwierig dafür, jemanden zu finden, der sagt, ja, ich investiere darin. Weil es ja am Anfang nicht wirklich einen wirtschaftlichen Vorteil mit sich bringt, diese Investitionen, weil es ist halt für eine gewisse Schicht. Da müsste man reingrätschen, dass man sagt, vielleicht könnte man dieses Farming, Hydroponic Farming oder Vertical Farming dann dafür nutzen, dass man die Produkte, die man mehr produziert, quasi verkauft und am Ende des Tages durch diese Masse an Gewinn, die das ja dann abwirft, weil Hydroponic Farming erzielt ja höhere Erträge als das normale Anbauen von Pflanzen, also normale Landwirtschaft, dass man das Geld dann wieder reinvestiert, um diese Projekte weiter auszubauen.
Genau, aber schön, dass du es auch gerade ansprichst. Wir hatten ja zum Beispiel auch im Rahmen unseres Seminars diese achtsamen, nicht nur Spaziergänge, sondern auch gerade diese Einkaufsmöglichkeiten, dass man wirklich mal anguckt, unsere Produkte, die wir irgendwie konsumieren, wo kommen die eigentlich her? Wie sieht das mit CO2 aus? Wie sieht das irgendwie auch mit der sozialen Gerechtigkeit aus? Und wenn wir eben sagen können, dass wir gerade Kommunen oder einfach mal so Ortschaften dadurch stärken können, dass sie diese Möglichkeiten haben, sich ein bisschen autark zu gestalten, denke ich, ist das auch eine gute Möglichkeit, wie wir nicht nur Klimawandel bekämpfen können, sondern auch die wachsende Ungleichheit, die bei uns irgendwie in Deutschland zunimmt und nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Welt.
So. Wir haben eine Menge betrachtet gerade. Wir haben einige Probleme offengelegt. Wir haben einige positive Faktoren offengelegt. Ich würde sagen, eine Menge Träumereien von uns gegeben und viele Hoffnungen. Aber dafür ist das Ganze ja hier auch gedacht, dass man sich da ein bisschen mit auseinandersetzt. Habt ihr noch abschließende Worte für die tollen Zuhörer?
Sagen Ladies first.
Bewusst. Seid euch bewusst über eure Sachen, über eure Dinge und geht bewusst durch die Welt. Das habe ich als Advice an meine Zuhörer.
Genau, ich fand es halt auch mega spannend, sich überhaupt mit diesen Projekten erstmal auseinanderzusetzen. Genau, wie sieht das aus mit Stadtgestaltung? Was gibt es da für Möglichkeiten? Warum haben wir momentan die Probleme, die wir haben? Deswegen, wenn euch das interessiert, wenn ihr gesagt habt, so, oh mein Gott, grüne Wände hören sich mega cool an oder dieses Hydroponic Farming, setzt euch damit auseinander und guckt einfach mal, vielleicht bietet sich das auch mal an bei euch.
Okay, dann bin ich wohl die Letzte im Bunde, die etwas noch dazu sagt. Ich bin der Meinung, wir müssen mutig sein. Wir müssen mutig sein und einen Schritt nach vorne machen und uns trauen, auch Sachen zu riskieren und nicht nur auf der Stelle zu stehen. Auch wenn es am Anfang vielleicht teuer ist, auch am Anfang ein hohes Risiko mit sich bringt. Aber in jedem wirtschaftlichen Bereich ist es so, wenn man kein Risiko eingeht und man nicht investiert, bekommt man am Ende des Tages nichts raus. Und das, was man hat, wird immer weniger wert. Und so müssten wir eigentlich auch in diesem Bereich denken und sagen, okay, wir müssen mutig sein, wir müssen es riskieren, wir müssen investieren und am Ende des Tages wird sich der Mut vielleicht sogar rechnen und wir werden dafür belohnt. Perfekt.
Na, dann würde ich sagen, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, der Podcast hat euch gefallen. Genau. Wir sehen uns dann wahrscheinlich schon bald im nächsten Seminar.
Tschüss.
Tschüss.